NDR Kultur à la carte
mit Katja Weise. Ich bin so damit beschäftigt, die Welt zu verstehen, hat Tille Norden mal gesagt, dass ich gar nichts anderes kann, als daraus Filme zu machen und sie mit mir zu verbinden. Geboren ist sie 1998 in Kiel und schon während der Schulzeit sind dort erste Filme entstanden, die für Aufsehen sorgten, vor allem der Dokumentarfilm Kellobrüder, später folgte dann Heimat sucht Seele. In beiden Fällen geht es um das Ankommen syrischer Flüchtlinge in Deutschland. Ab dieser Woche ist Tille Nordens Spielfilm Small Town Girl im Kino zu sehen. Auch der hat's in sich. Tille Norden, hallo, herzlich willkommen bei NDR Kultur à la carte.
Moin moin, schön, dass ich bei euch sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind 27, können schon auf mehrere Filme zurückblicken. Ich glaube, Sie waren 16, als der erste rausgekommen ist. Das ist jetzt der erste mit einem richtig großen Cast, also wo man dann, wenn man im Kino sitzt, auch diesen ewig langen Abspann sieht. Wie fühlt sich das gerade an?
Schön. Also ja, ich habe mit 16 gemacht und rausgekommen ist, als ich glaube ich 17 war, Yola. Da habe ich das Drehbuch für verantwortet, die Hauptrolle gespielt aus pragmatischen Gründen, weil ich ihn auch produziert hatte und wusste, ich komme ans Set. Und irgendwie gab es ja auch nur 1500 Euro als Gesamtbudget. Ich denke, die Leistung von Yola ist vor allen Dingen, dass wir ihn gemacht haben. Insofern bin ich schon lange dabei. Es hat angefangen, weil ich wollte irgendwie, glaube ich, mehr Freunde haben. Und fand es einfach cool, in den Sommerferien einen Film zu drehen. Und es war auch ein Ehrgeiz. Eigentlich wollte ich einen Kurzfilm-Drehbuch schreiben für jemanden, der es dann verfilmen wollte. Dann ist es ausgeartet, ganz lang geworden. Und hatte dann meiner Mutter aber schon gesagt, dass ich eben einen Kinofilm in den Sommerferien drehen möchte. Und sie meinte so, ich weiß ja nicht, Hildchen, ob das geht, ob du das schaffst. Weil ich hatte halt zuvor noch nie einen Film gemacht. Und da hatte mich der Ehrgeiz gepackt. Mir wäre das schlichtweg zu peinlich gewesen, zu meiner Familie oder aber auch zu meinen Freunden oder Klassenkameraden zu gehen und zu sagen, ja, war doch ein bisschen zu schwierig, so einen Kinofilm zu drehen. Und das musste irgendwie passieren. Und deswegen haben wir es durchgezogen. Und danach wollte ich natürlich weitermachen. Dann wurde der Mindestlohn eingeführt und es ging nicht mehr, Kinofilme für 1500 Euro in den Sommerferien zu drehen. Gleichzeitig hatte ich aber das Glück, dass ich noch zur Schule gegangen bin. Und deswegen bin ich dann Dokumentarfilmemacherin geworden, weil da habe ich dann eben Förderung bekommen für einen Dokumentarfilm. Das reichte dann so 20.000 Euro, war natürlich wahnsinnig viel Geld für mich als 17-Jährige. Konnte das erste Mal einen Kameramann beschäftigen und so. Ja, und habe dann irgendwie Kellobrüder gedreht. Und Heimat sucht Seele hatte jetzt auch, glaube ich, ein Budget von 30.000 Euro. Das war für mich als auch da noch teilweise Schülerin oder junge Studentin natürlich viel Geld. Ich konnte davon auch ein bisschen leben. Und dann habe ich gemerkt, dass ich sehr gerne mit Leuten rede, aber sie dabei eigentlich nicht so gerne filmen möchte. Ja, ich fand diese Gesprächssituation immer so intim, aber andererseits sind die ja nur zustande gekommen, weil ich halt einen Film machen wollte so. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann schreibe ich halt Drehbücher. Ich wollte aber über ganz viele Sachen schreiben und nicht über das, was ich jetzt hier am Ende als erstes Drehbuch geschrieben habe, was eben Small Town Girl ist. Aber wahrscheinlich reden wir darüber gleich noch mehr, warum es dann doch zu diesem Drehbuch gekommen ist und dann zu diesem Film.
Ganz unbedingt, das war ja jetzt schon im Akkord der Abriss, was Sie alles gemacht haben. Mehr davon in dieser Stunde nach einer ersten Wunschmusik. Wir fangen an mit Credo aus der Misa Flamenca von Ricardo Fernandez de la Torre. Wie lange begleitet Sie das schon?
Ganz lange, weil wir hatten natürlich damals einen CD-Spieler zu Hause und es gab dann als Musik die CDs, die wir hatten. Ich hatte als Kind schon was übrig für klassische Musik. Wir haben tatsächlich auch ganz viel NDR-Radio gehört, Klassik am Morgen und so weiter. Und wir hatten eben diese Missa Criolla zu Hause und ich fand das toll, diese Trommeln. Und ich habe dann, wenn ich manchmal nachmittags alleine war oder wenn meine Mama auch Lust hatte, die dann gehört und ganz, ganz laut gedreht und lag auf unserem Teppich. Und das habe ich als Kind immer wieder gemacht. Und genau wie das Mozart-Requiem, das waren die zwei klassischen Musikstücke, die mich tatsächlich bis heute im Bann halten, die ich maximale Lautstärke. Das assoziiere ich sehr mit glücklichen Stunden meiner Kindheit.
Mozart-Requiem kommt später.
Oh,
Kultur à la carte mit der Filmemacherin Hille Norden, die auch aus dem Norden stammt. Das passt einfach wahnsinnig gut zusammen, ne? So der Name, die Region. Und jetzt haben sie auch noch im Norden gedreht. Ich würde vorschlagen, wir haben ja gerade schon so eine Idee bekommen, was sie alles schon gemacht haben. Wir fangen aber jetzt mal in der Gegenwart an mit dem Film, der jetzt in dieser Woche ins Kino kommt, nämlich Small Town Girl. Sie haben ja gerade schon gesagt, es ist von verschiedenen Parteien gefördert worden. Das Drehbuch war nominiert für den Deutschen Nachwuchs-Drehbuchpreis, ist richtig, ne?
Ja, also der Film, also das Drehbuch hieß ja ursprünglich Ficken für Freiheit und war nominiert für den Up-and-Coming-Drehbuchpreis 2022. Das ist der Nachwuchs-Drehbuchpreis. Wir waren aber auch nominiert für den Deutschen Drehbuchpreis 2023.
Und die Jury hat da, wenn ich das jetzt richtig sehe, unter anderem geschrieben, sie freut sich über eine relevante neue Stimme für den deutschen Film. Vielleicht sage ich ganz kurz, worum es geht. Es geht um eine junge Frau, die als Kind oder Jugendliche missbraucht worden ist. Doch das weiß man am Anfang des Films noch gar nicht so. Wir lernen Nore kennen, die das Leben feiert, die jede Nacht eigentlich mit einem anderen Mann verbringt. Es sieht so ein bisschen so aus, als hätte sie eigentlich gar kein Zuhause. Sie runzeln die Stirn.
Ja, tatsächlich, es ist eine Frage, ob es, also ich versuche in dem Kontext von diesem Film das Wort Missbrauch zu vermeiden aus Inklusionsgründen. Einmal hoffe ich natürlich, dass Leute in den Film kommen, und Missbrauch benutzen wir oft sehr kategorisierend für Kindesmissbrauch innerhalb der Familie oder durch Institutionen, was nicht trifft, was ich hier zeige. Und ich will vor allen Dingen auch Leute ansprechen, die im Moment selber noch nicht auf eine bestimmte Art bezeichnen wollen, was sie erlebt haben. Und deswegen benutze ich immer das Wort sexuelle Gewalt tatsächlich.
Ich finde, das ist ein guter Hinweis.
Ja.
Weil das Wort fällt zwar auch in dem Film, aber es ist eben nichts, was wir direkt im Kopf haben. Mhm. Sondern wir lernen eben diese lebenslustige junge Frau kennen, die auf eine frühere Schulfreundin trifft, bei der einzieht. Und so nach und nach erschließt sich eigentlich erst der ganze Kosmos. Und ganz am Ende des Abspanns bedanken sie sich bei einer Berliner Bar, wo sie, glaube ich, nächtelang an diesem Drehbuch geschrieben haben. Das klang so, als wäre es auch kein ganz einfacher Prozess gewesen.
Ja, ich bedanke mich bei der Babelbar bei Rainer und Uwe, denn da habe ich in der Tat in vielen Nächten gesessen und habe geschrieben und diese Stimmung genossen, weil es eine ganz liebevolle Bar ist.
Das ist ja ein sehr viel diskutiertes, komplexes, auch hartes Thema, was Sie aufgreifen in dem Film, aber auf sehr ungewöhnliche Art und Weise. Also Sie arbeiten viel auch so mit Verkehrung teilweise von Rollenmustern, also mit dem, was man so eigentlich vielleicht erwartet. Was war der Auslöser für den Film?
Ich war 21, bin nach Berlin gezogen. Ich wollte eigentlich Philosophie studieren, also habe ich auch angefangen mit, hat nicht so lange gehalten, einmal wegen der Pandemie, aber auch weil ich habe irgendwie immer gedacht, Studium, das ist so mein Ding, weil meine Eltern ja auch studiert haben. Und ich habe gemerkt, es ist nicht so mein Ding. Aber ich habe sehr lange gebraucht, um damit okay zu sein. Aber ich habe sehr schnell aufgehört hinzugehen, weil ich dann auch sehr beschäftigt war eben mit Drehbuchschreiben. Und ich habe auch zu der Zeit versucht, an ganz anderen Sachen zu schreiben. Also es gibt ja immer Themen, die mich interessieren, weswegen ich ja die anderen Filme auch schon gemacht habe. Und wenn mich etwas interessiert, dann ist es einfach an mir sehr großes Vergnügen, mich dann damit zu beschäftigen, mich da reinzustürzen und irgendwie diese Seelen der Menschen, mit denen ich mich beschäftigen möchte, zu ergründen oder mit dem Thema oder diese Welten zu verstehen und aus meiner eigenen Rührung oder Berührung so was Kollektives zu machen, was fast schon objektiv rührend ist, wenn man so möchte, weil das ist ja der Versuch von Kunst, aus einem ganz subjektiven Empfinden ein kollektives Empfinden zu machen. Ja, und ich hatte wirklich gar keine Lust, über mich selber zu schreiben, weil mich das am allerwenigsten berührt hat. Und in dem Film geht es um sexuelle Gewalt und die Folgen, die sexuelle Gewalt hat und wie man die überwindet. Und er beschäftigt sich mit Fragen, die mich selber sehr beschäftigt haben in meinem Leben. Zum Beispiel, war das meine Schuld? Warum bin ich wieder hingegangen? Warum habe ich mich nicht gewehrt? Habe ich mich gewehrt? Habe ich mich ausreichend gewehrt? Warum tut's immer noch so weh? Hört's irgendwann auf, weh zu tun? Kann ich noch lieben? Bin ich lebensfähig? Kann ich Freude empfinden? Stelle ich mich nur so an? Darf ich darüber reden? Soll ich darüber reden? Muss ich darüber reden? Was mache ich mit diesen Erinnerungen? Darf man Menschen lieben, die einem wehtun? Warum liebt man Menschen, die einem wehtun? Warum tun Menschen einem weh? Und das sind viel zu viele Fragen für einen Film. Deswegen ist am Ende dieser Film vor allem die Auseinandersetzung der Frage, wie rede ich über sexuelle Gewalt? Wie höre ich zu, wenn über sexuelle Gewalt geredet wird? Wie überwinde ich Einsamkeit? Und wie heile ich? Weil wenn man weiß, wie man über etwas redet, kann man auch alle anderen Fragen beantworten, die ich zuvor gestellt habe. Und die haben mich natürlich beschäftigt, weil ich selber Betroffene sexueller Gewalt bin. Weswegen ich den Film auch geschrieben habe aus der Perspektive einer Person, die sexuelle Gewalt erlebt hat, weil ich ja keine andere Perspektive kenne. Also ich habe ja nur dieses eine Leben. Und deswegen ist dieser Film, wenn Sie so möchten, eine Form von interkulturellem Austausch zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen, weil ich diesen Film dann am Ende doch geschrieben habe, zu dieser Zeit, wo ich über alles schreiben wollte, außer über mich selber, weil ich das Gefühl habe, ich komme irgendwie nicht vom Acker. Es hat mich irgendwie beschwert. Und ich war jung, ich war 21 und ich wollte, dass das Leben jetzt losgeht, aber es ging irgendwie nicht los. Und ich habe schon gewusst, dass ich wahrscheinlich mal über mich nachdenken müsste. Und ich habe schon geahnt, dass, wenn ich ganz ehrlich bin, und es gibt ja immer diese ehrlichen Stunden, die man mal hat, so zwischen 3 und 4 Uhr morgens, ja, so diese heiligen Stunden gerne in der Kneipe, die so dem Vergessen gewidmet sind, da weiß man genau, was ist. Und den Rest der Zeit verbringt man dann damit zu sagen, dass das, was wahr ist, nicht wahr ist. Und ein Leben zu konstruieren, dass das beweist. Und das ist anstrengend und schmerzhaft und vor allen Dingen nicht der Nährboden für irgendwas Produktives oder Kreatives. Gleichzeitig fand ich es unfair, jetzt zur Therapie zu gehen und über mein Leben zu reden, das gerade erst anfangen sollte. Und dann habe ich so einfach versucht, so ein Deal mit mir selber zu finden und habe halt gedacht, gut, wenn es sich wie eine Zeitverschwendung anfühlt, dann muss es irgendeinen magischen Trick geben. Ich schreibe drüber, dann wird daraus mehr. Und habe dann einen Förderantrag gestellt, weil ich halt auch einfach, ich wollte etwas machen, das mehr ist als ich. Ich hatte keine Lust, mich in mir selbst zu suhlen. Mhm. Und wenn man einen Förderantrag stellt, muss man rechtfertigen, warum dieser Film relevant ist. Und dafür muss er größer sein als man selbst. Er muss irgendeinen Mehrwert bieten, der zum Beispiel auch einfach sein kann, pure Unterhaltung. Und ich wollte auch einen lustigen Film machen, weil ich teile ja ein Problem mit dem Rest der Gesellschaft, und zwar: Wer hat schon Bock, nach dem Feierabend sich hinzusetzen und über sexuelle Gewalt nachzudenken? Aber gleichzeitig beschäftigt sexuelle Gewalt viele von uns. Statistisch betrachtet ist es Gott sei Dank so, dass viel mehr Menschen nicht betroffen sind von sexueller Gewalt als Menschen, die sexuelle Gewalt erleben. Aber dadurch, dass die Menschen, die betroffen sind, auch alle ein Umfeld haben, sind dann doch die meisten von uns betroffen. Und gibt es ja natürlich auch noch ein paar von uns, die Täter sind, weil die leben ja nicht in einem 17. Bundesland, sondern die sind wir auch schon schön selber so. Das heißt, am Ende ist ein Gespräch doch notwendig und gleichzeitig muss es irgendwie Spaß bringen, fand ich. Weil ich wollte auch Spaß beim Schreiben haben. Und ich wollte auch irgendwie einen Film machen, der meinen Zuschauer nicht quält.
Also dieser Film ist überhaupt nicht grau, sondern ist wirklich knallig bunt. Das sind richtig tolle Kostüme in teilweise knalligen Farben. Manchmal sieht es auch so ein bisschen so aus, als wären das Kostüme, die eigentlich auf die Bühne gehören würden. Ja. Also haben mich teilweise ein bisschen auch an Ballettaufführungen erinnert oder an irgendwelche historischen Filme. Es wird eben das Leben auch gefeiert und es gibt natürlich Momente, in denen es auch sehr schmerzt. Aber trotzdem habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, dass sie versuchen, die Opferperspektive weitestgehend zu vermeiden.
Ja, was ist schon die Opferperspektive? Wenn wir über Opfer und Täter reden, reden wir nicht mehr über Menschen, sondern über Figuren. Und das, finde ich, hilft uns nicht so weiter. Ich versuche einfach nur zu sagen, wie es sich anfühlt. Und das, glaube ich, macht den Film für den einen oder anderen radikal. Es war gar nicht mein Versuch, einen radikalen Film zu machen. Ich wollte einen schönen Film machen, einen bunten Film, einen lustigen, einen frechen. Aber ich wollte vor allen Dingen einen Film darüber machen, wie es ist aus meiner Perspektive, wie es sich anfühlt. Und nicht, wie wir uns vorstellen, wie es ist, ein Opfer zu sein. Also Sie haben es ja gerade, wie Sie es beschrieben haben, ist ja auch das Leben. Es fühlt sich ja meistens irgendwie so an. Also so, wenn Sie auch an düstere Phasen Ihres Lebens denken, wir alle haben irgendwas erlebt, was auf keine Kuhhaut geht eigentlich. Und wir haben es trotzdem überstanden. Und wenn Sie an diese harten, düsteren Phasen denken, wissen Sie, dass Sie auch an diesen Tagen manchmal dachten, oh, wie schön ist diese Sonne. Oh, wie ich mich freue über meine Freundin. Oh, wie ich gelacht habe. Und wie gut das Essen geschmeckt hat. Und ich glaube, dass wenn man schon am Boden liegt und schwitzt und blutet, man ihm dennoch versuchen sollte, einen Witz zu erzählen. Weil warum denn nicht?
Doina von Arjan Şikal, hier gespielt von Fanfare Cicolina. Auch ein Wunsch von Ihnen, Hille Norden, was verbinden Sie damit?
Auch meine Kindheit, mein Vater. Meine Eltern haben sich früh getrennt, da war ich so 1, 1,5. Und mein Vater hat dann seine heutige Frau kennengelernt und ist von Kiel nach Lübeck gezogen und hat mich dann entsprechend an den Umgangswochenenden abgeholt. Und wir haben dann auf der Autofahrt gerne Kassetten gehört und er hat ein Faible für Balkanmusik, gerade eben auch für diese Band. Und ich fand diese Musik also mich durchdringend. Ich höre die auch heute noch sehr gerne, aber ich weiß vor allen Dingen auch immer, wie er den, ne, so eine Hand am Lenkrad, die andere Hand irgendwie auf der Mittelkonsole und er klopfte immer den Takt nach und das waren für mich irgendwie glückliche Stunden. Aber sie steht auch sehr genau wie eben auch die Miss Acriola für das, was ich als Kind schon gerne mochte, was ich bis heute in Kunst suche und versuche auch selber herzustellen. Und zwar so eine Verbindung von allem, was wir brauchen. Ich denke, dass wir manchmal das, was wir schön finden, trennen von dem, was schmutzig ist, was treibend ist, was schwitzt. Und ich versuche, das zusammenzubringen, weil ich beides alles brauche. Ich bin mit einem klassischen Musiker liiert, das ist ein Organist, Marco Heise, und der weiß, dass ich eine große Vorliebe habe für alles, was laut ist, was Bass hat, was einen Rhythmus hat und Hauptsache Blech.
Aber haben Sie eine Erklärung dafür, woher das kommt, dass Sie immer beides sehen? Weil Sie haben schon vollkommen recht. Die meisten von uns sehen entweder das Schöne und feiern den Sommer beispielsweise für die Sonne oder aber sind am Meckern, um es jetzt mal ganz platt zu sagen.
Ja, aber sehen Sie es denn anders als ich?
Grundsätzlich nicht, aber ich glaube, dass wir Menschen in vielen Situationen nicht die Fähigkeit haben, immer beides auch parallel zu denken.
Das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, dass ich keinen kenne, der es in Wahrheit anders sieht. Aber ich glaube, dass wir uns angewohnt haben, bestimmte Gespräche zu führen, die wenigsten Gespräche haben ja was damit zu tun, dass wir tatsächlich suchen, einen Inhalt auszutauschen, sondern haben irgendwie anderen Zweck, zum Beispiel irgendwie verbindende Geräusche zu machen oder ein Gespräch, das Sicherheit suggeriert, weil wir wissen, wir werden nicht überrascht. Und ich glaube, es ist für mich eher ein Kulturphänomen. Zwei Deutsche treffen sich und wollen sich praktisch irgendwie über 5 Minuten ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln, also reden sie darüber, dass es zu heiß ist. Da kommt ja nichts Überraschendes. Man will ja auch nicht überrascht werden. Deswegen muss man einen maximal unstrittigen Inhalt wählen. Und ich glaube, wir haben so einen Konsens als Kultur gefunden darin, gemeinsam ein Problem zu beschreiben, das es nicht gibt, zum Beispiel die übertriebene Hitze. Also die gibt es in Deutschland ja bisher nicht. So. Aber ich glaube, wir haben, wenn überhaupt, ein Problem damit, Dinge auszudrücken. Ich glaube nicht, dass wir ein Empfindungsproblem haben, aber sicherlich, wenn man nicht weiß, wie man sich erklärt, sind ja Gefühle nichts Gegenständliches, sondern etwas ein Einnehmendes, Ummantelndes, Überlagerndes. Und ich denke sicherlich, dass wir als Gesellschaft im Moment in vielen kognitiven Dissonanzen leben und insgesamt nicht ehrlich genug sind mit uns selbst, miteinander. Und damit Ehrlichkeit meine ich, dass unsere Worte zu unseren Taten passen. Aber ich glaube, wenn man sich für eine radikale Ehrlichkeit entscheidet, ist das Ergebnis Ambivalenz. Und Ambivalenz ist ein ganz toller Raum, in dem wir uns begegnen können, in dem wir uns verstehen können. Aber um sich in dem bewegen zu können, muss man sich natürlich positionieren. Und ich verstehe, dass viele davor zurückschrecken, wobei ich glaube, dass mein Verständnis nicht der Grund ist, dass wir in dieser Ängstlichkeit verharren, weil gerade politisch betrachtet zum Beispiel finde ich es nicht ausreichend zu sagen, ich bin gegen rechts. Das ist nämlich keine Position, sondern ich weiß dann nur, wo derjenige, der das sagt, nicht steht. Aber ich wüsste gerne, wofür die Personen stehen. Wofür bist du denn? Für was stehst du denn morgens auf? Was willst du denn? Und sobald man das sagt, macht man sich natürlich kenntlich, zeigt sich und ist verwundbar, weil man angreifbar ist. Aber wenn man sich zeigt, kann man sich auch erklären, verbinden und in Dialog treten. Und es gibt natürlich eine Sache, die noch anstrengender ist als wütend sein. Und das ist sich lieben lassen und lieben. Aber ich denke, es ist die Mühe wert.
Glauben Sie, also Sie haben ja gesagt, Ihre Eltern sind beide Juristen, dass diese Art von Denken Ihnen auch schon sehr früh mitgegeben wurde?
Ja, meine Eltern sind nicht nur Juristen, sondern auch Richter. Und ich denke, dass für mich wichtig war, in der Art, wie ich erzähle oder warum ich überhaupt Geschichtenerzählerin geworden bin. Also ich hatte schon immer eine große Faszination für Geschichten und sicherlich eine Empfindsamkeit, die mir vielleicht angeboren ist für Sprache, weil ich mir leicht Sachen merken konnte. Ich hatte, wenn man mir ein Märchen vorgelesen hat, konnte ich das wortwörtlich wieder so wiedergeben. Ne? Ich mochte das gerne. Mein Lieblingssatz war sicherlich, erzähl mir was aus deiner Kindheit oder erzähl mir eine Geschichte und zwar von allen. Ich habe das schon immer geliebt. Aber ich denke mal, so der Sound meiner Kindheit ist vor allen Dingen so meine Mutter, die eben dann gerne mit Akten nach Hause kam. Und dieses waren ja so dicke Aktenordner. Die hat sie dann irgendwie gelesen. Dann hat sie die irgendwie mit diesen riesigen Gummibändern umwickelt, auf den Fußboden gelegt. Wenn sie fertig war, mal diese, ne, die nächste irgendwie durchgeblättert und dann zwischendrin diktiert, sich die Diktate wieder angehört. Und natürlich gab es auch dieses gemeinsame Abendessen dann, wo sie erzählt hat aus dem Gericht. Und welche Fälle sie heute hat, das war ja alles Amtsgericht. Also so auch Geschichten, die viel auch mit Liebe zu tun haben, mit Streit, mit sich wieder vertragen, mit einfachen praktischen Lösungen und einer Betrachtung von allen Seiten. Das ist ein Aspekt, der mich früh schon geschult hat auf ein empathisches Ohr und ein empathisches Auge und die Möglichkeit, sich souverän innerhalb von Perspektiven zu bewegen, weil ein Richter ist souverän in dem, was er hört. Das ist natürlich groß, um praktischen Geschichtenerzähler auszubilden, der ich da ja zufälligerweise an deren Tisch war. Das andere ist, dass meine Mutter nicht besonders gut sieht. Und ich das wusste als Kind und deswegen wusste, dass sie viel dessen, was ich hübsch finde oder schön oder spannend finde, nicht sehen kann. Und dann habe ich deswegen früh angefangen zu sagen, ja, guck mal, Mama, da ist das und das oder ich sehe das und das. Und da muss man ja schon unterscheiden können zwischen, warum erzähle ich ihr das? Also erzähle ich das jetzt, weil ich das toll finde? Erzähle ich ihr das, weil ich glaube, dass es für sie toll ist? Ist es berührend? Ist es spannend? Ist es hässlich? Warum von den 12.000 Dingen, die man in einem Wald sieht, sage ich ihr das? Und das habe ich immer genossen, dieses Sehen und Mitteilen und darüber reden. Und sie hat sich irgendwie, also sie hat ja auch sich immer gefreut. Und so ist es wahrscheinlich gekommen zu dem, was ich jetzt kann.
Und die Musik, haben wir schon gehört, spielt auch eine wichtige Rolle. Und jetzt kommt das Dies Irae aus dem Mozart-Requiem. Und zwar, wie von Ihnen gewünscht, mit Theodor Korensis und Musica Aeterna. In der Kultur à la carte mit der Filmemacherin Hille Norden und dieser Musik, die sie mitgebracht hat. Wir haben gerade schon, oder Sie haben gerade schon über Ihre Mutter gesprochen, die, ich weiß nicht, immer noch Richterin ist.
Ja, liebe Grüße an meine wunderbare Mutter. Vielen Dank.
Und sie hat ja auch nicht unerheblich beigetragen zu einem Dokumentarfilm, den Sie gemacht haben.
Oh ja, Heimat sucht Seele. Haben Sie den zufällig gesehen? Nein, hätte mich jetzt auch überrascht. Wo hätten sie den herkriegen sollen? Also, ja, da hat meine Mutter mitgespielt. Das stimmt. Also in dem Sinne, als dass sie mir erlaubt hat, sie dabei zu filmen.
Sie hat einen Flüchtling, einen syrischen Flüchtling bei sich zu Hause aufgenommen.
Ja,
das
richtig.
Das war der Auslöser.
Ja, wobei das jetzt nicht so der Auslöser war für mich zu filmen, weil das war gar nicht so unüblich. Meine Mutter ist sehr engagiert in der Flüchtlingshilfe gewesen, schon immer. Ich glaube, als Kind ist mir das nie so aufgefallen, als wir sind engagiert, sondern das war halt so. Wir hatten immer ein Gästezimmer. Ich glaube, dass Gästezimmer was wirklich Tolles sind, weil sie einfach die Ausnahme sind im Leben, genau wie Barmherzigkeit und Gnade und Liebe. Ich meine, das Universum so an sich ist ja ein sehr liebensfeindlicher Ort, die Welt ist es meistens auch. Und plötzlich gibt es so einen Ort und da sagt jemand, hier, du kannst dich hinlegen, es sind frische Bettwäsche und kein Problem. Deswegen, das macht mich auch stolz, dass ich so aufgewachsen bin. Und wir hatten immer irgendwie Neuangekommene bei uns leben. Es fing natürlich mit Afghanen an. Und als ich ganz klein war, hatten wir, glaube ich, sogar mal eine Portugiesin bei uns leben. Ich kann mich nicht so erinnern. Aber es waren oft Leute da. Und dann eben Afghanen und dann natürlich Syrer. Und Saher hat bei uns gelebt. Da war ich schon im Ausland. Als ich wiedergekommen bin, war er immer noch da. Und er hatte 4 Jahre lang auf seine Familie gewartet. Und er ist auch Jurist. Und meine Mutter und ich und er waren befreundet. Und er hatte wirklich toll Deutsch gelernt und sich schon eher assimiliert als integriert. Und es war sehr unklar, ob seine Kinder und seine Frau jemals zu ihm kommen dürfen, weil ja 2015 unsere wunderbare Bundesregierung den Familiennachzug ausgesetzt hat.
Aber sie sind dann 2 Jahre später, vier Jahre später noch gekommen.
Aber er wusste 4 Jahre lang nicht, ob sie kommen. Und das war sehr entscheidend für die Geschichte, weil sie es einfach nicht wussten. Und als dann doch plötzlich die Nachricht kam, dass sie jetzt kommen können, wieder aller Hoffnung und Erwartung, habe ich beschlossen, dass ich das jetzt filmen möchte. Und ich hatte damals keine Kameraerfahrung. Ich hatte eigentlich nur zufälligerweise gerade eine Kamera bekommen von der Norbert-Janssen-Stiftung. Die wollte ich ausprobieren, deswegen war ich bei meiner Mutter. Und am selben Tag habe ich angefangen zu drehen, weil ich dachte, das will ich jetzt irgendwie festhalten. Dann habe ich mal wieder einen Förderantrag gestellt, Geld bekommen und festgestellt, dass ich jetzt alleine weiterdrehen werde und nicht mit dem Kameramann arbeiten werde, wie ich eigentlich wollte, weil ja, ich so verschmolzen bin mit dieser Familie und diesen neu angekommenen Menschen, die auch kein Englisch konnten. Das waren ja auch 2 Kinder und seine Frau konnte ganz wenig Englisch. Ich konnte kein Arabisch. Und da habe ich nochmal ganz anders zuhören gelernt, weil ich habe gemerkt, dass beim Zuhören tatsächlich so den Inhalt, also der Wörter zu verstehen, nicht ganz so wichtig ist, wie ich dachte. Weil ich war dann einfach da, die wussten ja auch wofür und haben dann irgendwann angefangen, mir schon auch Sachen zu erzählen.
Die sie aber dann nicht verstanden haben?
Nee, genau. Und ich war dann da mit der Kamera und ich habe aber auch so bei der Familie oft ganz gut verstanden, was so wohl gerade passiert, also so die Dynamiken. Und das war sehr, sehr spannend für mich. Ich habe die Familie ein Jahr lang begleitet. Und meine Mutter war natürlich als Anhaltspunkt für Deutschland sehr wichtig in dieser Geschichte der Familie und auch in meiner Geschichte. Ja.
Was hat sie damals am meisten bewegt vielleicht oder auch gewundert? Womit hatten Sie nicht gerechnet?
Also ich war 20, als ich das gefilmt habe und da ja auch eben noch nicht ganz so erwachsen. Und ich weiß, dass ich irgendwie, die Frage war ja, wie lange filme ich? Und ich hatte mich dafür entschieden zu filmen, bis es wieder gut ist. Das hatte ich auch daher so gesagt. Und dann meinte er, aber Hille, es gibt manche Dinge, die werden einfach nicht wieder gut. Und so ist das eben. Und dann habe ich gesagt, dann filme ich eben für ein Jahr. Ich glaube, das war für mich wichtig zu verstehen, dass das wichtig ist bei Film, das Medium Zeit. Das ist mein wichtigstes Arbeitsmittel, weil wir Geschichten dadurch verändern, welchen Ausschnitt wir erzählen, nicht durch den Inhalt.
Haben Sie dann damals, bevor Sie den Film veröffentlicht haben, ihn der Familie auch gezeigt?
Ja, wir arbeiten mit Release Forms. Das bedeutet, man unterzeichnet, dass alles, was gefilmt wird für den Film, dessen Inhalt besprochen ist, verwendet werden darf. Darauf habe ich verzichtet. Es war auch ein großes Risiko. Ich habe gesagt, ich zeige der Familie einen Rohschnitt, gegen den sie Veto erheben können. Sie hätten letztlich am Ende auch noch sagen können, ich will gar nicht. Und dann wäre dieses Filmprojekt irgendwie gescheitert. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich aufgehört habe, Dokumentarfilm zu machen, weil ich, also die haben kein Veto erhoben, sie haben irgendwie 2 Szenen, mochten sie nicht so ganz, haben wir die umgeschnitten zusammen und so. Aber ich habe nie einen Weg gefunden, wie ich mich vollständig wohlfühle mit der Verantwortung den Zuschauern gegenüber, weil ich glaube, dass ein Zuschauer sich einen Dokumentarfilm anschaut, um Sachen erkennen und verstehen zu können, die ihm sonst verschlossen bleiben, und beim gleichzeitigen Bedürfnis, einen Menschen zu schützen. Und ich finde Dokumentarfilme ganz toll, nur ich habe irgendwie nie einen Weg gefunden, mich damit so ganz wohlzufühlen.
Es war trotzdem interessant, dass es dann doch 2 Dokumentarfilme waren, mit denen Sie dann als erstes doch an die Öffentlichkeit getreten sind, oder?
Ja, ich hatte auch noch versucht, einen anderen Dokumentarfilm in der Zwischenzeit zu machen. Ich habe insgesamt 1 halbes Jahr in Kambodscha verbracht und 3 Monate davon war ich auf Reisen mit einem ehemaligen Kindersoldaten der Khmer Rouge-Zeit und habe versucht zu verstehen, aber er hatte sehr viele Menschen getötet natürlich und hatte auch nur noch ein Bein und wir haben die verschiedenen Konfliktparteien getroffen. Und was ich glaube für mich das Spannendste war an dieser Zeit ist, dass ich gemerkt habe, dass ich mich mit ihm anfreunde. Und das ist für uns, also für uns in diesem Gespräch vielleicht nicht so erstaunlich, aber für mich war es damals sehr erstaunlich, weil ich war 19 und ich dachte irgendwie, dass ich weiß, was richtig ist. Und ich wusste nicht, dass man mit Menschen befreundet sein kann, die Menschen töten. oder die gewalttätig sind. Und dann habe ich festgestellt, dass doch sehr wohl. Und dann mit Blick auf mein eigenes Leben habe ich festgestellt, dass wir ständig mit Menschen befreundet sind und verliebt und mit Menschen leben und lieben, die gewalttätig sind. Und da sind wir jetzt wieder bei unserem Anfangsthema, dass eben die Form, wie wir uns erzählen, dass Dinge zu sein haben, oft nicht so viel damit zu tun haben, wie es ist. Und so uns vor allen Dingen nicht dabei helfen und unterstützen, unser Leben so zu verändern, dass wir uns wohlfühlen. Ich denke, dass unser Ziel jetzt in Bezug zum Beispiel auf Smalltown Girl ist, weniger sexuelle Gewalt zu erleben und auszuüben als Gesellschaft. Das wäre, glaube ich, unser Ziel. Und dafür müssten wir Sachen verändern, vor allen Dingen im Gespräch und im Umgang mit sexueller Gewalt. Und dafür müssten wir sie anders betrachten, zum Beispiel umfänglicher. Und das widerspricht einigen unserer Standardnarrative zu sexueller Gewalt. Zum Beispiel müssten wir darüber reden, dass die Täter eben Menschen sind, die wir kennen, die wir auch lieb haben, die wir deswegen schützen und so weiter. Also, oder dass wir mitunter vielleicht auch Täter sind und so. Und ich glaube, in Kambodscha habe ich eben verstanden damals, dass Liebe wenig davon abhängt, was jemand tut, sondern ob man sich mit der Seele des anderen verbindet. Aber das ist bis heute eine Zeit, auf die ich mit viel Fragezeichen zurückschaue.
MDR Kultur à la carte. Das war das Kyrie aus der Misa Criolla von Ariel Ramirez und Solistin war Mercedes Sosa. Auch eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Hille Norden, mögen Sie uns dazu noch was sagen?
Entschuldigung, ich bin jetzt noch so berührt von dem Stück. Nein, es ist einfach nur jedes Mal, dass in mir alles ruhig wird, wenn ich das höre. Ich glaube, wo wir so viel darüber sprachen, wie Gefühle miteinander sind, gibt es eben auch Kunst, die das aufzeigt und es gibt Kunst, die das in Ordnung bringt. Und ich finde, dieses Stück ist so eines, wo man sich dann gehalten, verstanden fühlt und gleichzeitig umarmt.
Es ist ja schon deutlich geworden, dass Sie die Auseinandersetzung mit wirklich ja, schweren und auch traurigen Themen nicht scheuen oder die Frage vielleicht auch sogar suchen?
Ich glaube, ich unterscheide da nicht so. Also unterscheiden Sie da so in Ihrem Leben so sehr zwischen das war ein trauriger Tag, das war ein lustiger Tag irgendwie? Also ist es nicht immer so nah beieinander? Ich habe noch keine Kinder, aber ich finde schon, eine Geburt ist doch genau so etwas, ein Wunder. Und dann ist es auch irgendwie tödlich, lebensgefährlich mitunter. Man kann an einer Geburt gut sterben.
Schon, so. Aber wenn Sie haben ja vorher gesprochen über den Kindersoldaten, auch, ja, den Sie getroffen haben. Das ist ja eine Auseinandersetzung, die vielleicht nicht jeder suchen würde. Gerade in Zeiten, in denen wir jetzt leben, von denen sich viele überfordert fühlen, es ja immer mehr Menschen gibt, die auch sagen, ich mache heute mal einen Tag ganz ohne Nachrichten oder ich brauche jetzt einfach mal meine Ruhe. Also das ist ja genau das Gegenteil von dem, was Sie in Ihrer Arbeit auch immer wieder suchen.
Ja, aber ich mache ja auch viele Tage ohne Arbeit. Also am Wochenende zum Beispiel gehe ich gerne in den Zoo. Und ja, ich bin sehr gerne im Zoo. Ich gehe gerne in den Wald. Ich lese gerne Bücher. Ich höre sehr gerne Musik. Also mein Partner und ich, wir gehen gerne in die Oper. Er ist ja nun selber Musiker, deswegen gehen wir auch manchmal ins Konzert. Viel öfter aber höre ich bei seinen Konzerten zu. Ich gehe sehr gerne ins Kino. Ich habe viele Freunde, mit denen ich gerne lache. Ich mache auch sehr lustige Dinge. Also so zum Beispiel tanze ich sehr gerne Tango. Ja, und ich bin auch ein lustiger Mensch, wird mir immer mal wieder gesagt und so. Ich mache nichts zu Folter, das könnte ich zum Beispiel nicht. Aber jetzt irgendwie in Smalltown Girl setze ich mich mit sexueller Gewalt auseinander, weil ich halt sexuelle Gewalt erlebt habe. Also es ist ja nicht so optional oft, ja. Und wir haben ja nun Flüchtlinge hier, also kann ja nicht so tun, als wären sie nicht da. Und ich gucke nicht so gerne Nachrichten zum Beispiel, ja, das stimmt, weil man da nicht so ein Gefühl von Mündigkeit hat oder von, also was hat es zu, also muss man sich da dann manchmal fragen. Also warum zum Beispiel werde ich jetzt, wenn ich den Fernseher anmache, mit praktisch dem Elend und dem Schmerz von Menschen, die sehr, sehr, sehr weit weg sind von mir, konfrontiert, als hätte ich jetzt einen bürgerlichen Akt getan, indem ich das weiß. Das verstehe ich, dass sich da viele Leute unwohl bei fühlen. Ich wurde vorhin gefragt, ob es genug Möglichkeiten gibt, zum Beispiel über sexuelle Gewalt zu reden oder sich zu öffnen oder etwas zu verändern in Deutschland. Und ich finde ja, also zum Beispiel 80 Millionen Möglichkeiten, weil ja jeder Mensch eine Möglichkeit ist, dem anderen Mensch Halt zu geben. Und ich glaube, dass ich immer wieder dazu aufrufen möchte, das zu tun. Und ich denke, dass es sich dafür auch lohnt, sich damit auseinanderzusetzen, warum Menschen Dinge mit Menschen tun.
Ich würde gerne noch sprechen mit Ihnen über Dana Herford,
ja,
die wirklich grandios ist in dem Film Small Town Girl. Sie spielt die Nore, eben jene junge Frau, der sexuelle Gewalt angetan worden ist und die jetzt das eigentlich so zu verkehren sucht. So habe ich es gesehen. Aber anderes Thema, das machen wir jetzt nicht noch auf. Sie spielt diese junge Frau, sie spielt die Nore. Wie haben Sie die gefunden?
Ja, also wir haben ein sehr breites Casting veranstaltet für die Hauptrollen bei Small Town Girl. Ich wusste, dass die Figuren in ihren 20ern sind und ansonsten und weiblich auch, also zumindest weiblich gelesen. Und Dana war einfach diejenige, die all das getan hat, was ich gesucht habe. Und vor allen Dingen hat sie Nore geliebt. Sie hat die nicht bemitleidet. Und Dana Herford ist sehr intelligent, sie ist sehr lustig und kann eben das Drama spielen wie eine Komödie und das ist wichtig. Und sie war bereit, auch eine neue Körpersprache zu lernen für den Film, weil Nore ganz konterintuitiv ist in der Art, wie sie sich der Welt öffnet. Und Dana hat sich da mit mir gemeinsam durchgebissen. Und sie ist sehr fleißig und gewissenhaft auch.
War das dann richtig auch so, als würde man eine neue Sprache einstudieren? Weil ich jetzt als Zuschauerin kann nur sagen, dass es wirklich spannend ist, wie sie mit ihrem Körper umgeht, weil es teilweise so wirkt, als wären der Kopf und der Körper getrennt.
Richtig.
Als wäre der etwas, den sie wie so ein Möbelstück durch die Welt bewegt. Und da darf sich dann mal jemand draufsetzen oder kann sich auch mal jemand irgendwie anschmiegen oder wie auch immer. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schiefes Bild.
Nein, aber das ist tatsächlich auch ein Bild, das wir genutzt haben in der Arbeit. Also ich meinte recht früh, dass ich glaube, dass die Figur ihren Körper eher als Allgemeingut wahrnimmt. So eine Parkbank kann sich jeder draufsetzen und sie da auch nicht das Gefühl hat, da ein Vetorecht zu haben, weil es ja gar nicht ihr gehört. Es ist ja nicht ihr Körper. Und so ist sie einerseits sehr körperlich und gleichzeitig so körperlos. Und ja, wir haben da so eine Art Neusprache für gefunden. Also wir haben einen ganzen Tag in Hamburg gemacht, also als Nore in der Welt sein, waren zusammen einkaufen und so und haben irgendwie einfach uns unabhängig vom Dialog und den ganzen Mitspielern darauf konzentriert, wie macht Nore etwas? Was denkt sie eigentlich, wenn sie sich hinsetzt? Also wofür sitzt diese Frau? Sitzt sie, um zu sitzen oder sitzt sie, um etwas auszusagen? Und was sagt sie aus? Weil es geht nicht darum, sexy zu sein. Diese Figur ist nebenbei auch irgendwie manchmal sexy, weil sie jemand sexy findet. Aber sie ist vor allen Dingen ein Angebot.
Kultur à la carte, Malagenia, der zweite Satz aus der 14. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch mit Julia Kopacheva und nochmal Musica Eterna unter Theodor Kurenzens. Hille Norden, das war Ihr letzter Musikwunsch.
Ja, der ist ganz neu in meiner Liste der Stücke, die ich gerne höre. Mein Freund hat sie mir mitgebracht und gesagt, guck mal, ich habe ein Stück gefunden, das magst du doch gerne, da ist alles drin, was du toll findest. Streicher, die man hört. Ein paar Dissonanzen, es treibt, es hat einen Rhythmus und es belebt und es ist ambivalent und trotzdem ganz nah bei einem. Es ist ja auch ein Stück, das einem einlädt, mitgerissen zu sein. Das mag ich. Kunst, die verbindet und nicht in Abstand schafft.
Das Verbinden ist Ihnen ganz, ganz wichtig, ne?
Ja,
das haben Sie so oft jetzt schon gesagt.
Wofür machen wir den Kram sonst? Ehrlich, frage ich mich im Moment oft. Ich denke so, Leute, wofür, wenn ich fürs Zusammen so schon.
Könnten Sie sich eigentlich vorstellen, irgendwann auch mal eine ganz reine Komödie zu machen?
Ey, total. Aber ja, man braucht ja auch den Ernst. Also man braucht ja den Humor, um, also auch die Perle ist ja letztlich die Antwort auf Magenschmerzen bei Muscheln. Auch eine reine Komödie hat ja dann doch einen ernsten Kern irgendwo. Und ich schreibe auch gerade an einem Film, den ich Komödie nennen würde.
Und wird es wieder dann ein Spielfilm?
Ja, ich mache nur noch Spielfilme.
Letzte Frage. Ich habe ja eingangs gesagt, Sie sind in Kiel geboren, sind da auch aufgewachsen. Die Stadt spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle in Ihrem Leben. Spielt das Meer auch eine wichtige Rolle? Also ist das ein Sehnsuchtsort?
Ich bin sehr gerne am Meer. Ich schreibe gerade einen Film, der komplett in Lübeck spielt. Das ist auch diese Komödie, da geht es um Liebe, wie wir lieben in Deutschland, wie sich Liebe in den letzten 20 Jahren verändert hat aus der Perspektive 5 verschiedener Frauen, die das alle ausprobieren auf demselben Mann, allerdings teilweise gleichzeitig viele auch nacheinander. Es ist über 20 Jahre eine Entwicklungsgeschichte. Der Mann ist Organist. Also weil ich Musik und Meer liebe ich wirklich sehr. Ich liebe die Nordsee und die Ostsee und Norddeutschland auch wirklich sehr. Wobei ich auch in Berlin sehr glücklich bin. Ich brauche entweder Bäume oder Meer. Am liebsten beides zusammen.
Und gehen Sie dann selber ins Kino, wenn Small Town Girl da läuft?
Ich werde mich bestimmt bei der einen oder anderen Vorstellung in den Kinosaal setzen. Es ist ein tolles Erlebnis, wenn man ganz vorne sitzt und man so mit dem Publikum zusammen das erleben kann. Also manchmal ist es auch nicht schön, weil es kommt auch wirklich auf die Zusammensetzung im Saal drauf an. Aber Small Town Girl ist ja auch lustig. Also man kann durchaus zumindest die ersten 45 Minuten auch als Komödie schauen. Und es gibt manchmal Kinozuschauer, die das irgendwie wahrnehmen und dann lacht einer irgendwie am Anfang und dann denken alle, ah ja, ist so eine Komödie und lachen mit. Ich habe auch eine Vorstellung gesehen, da hat keiner sich getraut zu lachen. Aber dann ging eine Frau sehr erbost. Und dann gingen sehr viele auch, weil sie irgendwie dachten, vielleicht ist es, also das ist ja auch das Spannende am Kinofilm, dass man es guckt mit Menschen, die man vielleicht noch nicht mal angeschaut hat, wenn man sich reinsetzt. Und trotzdem machen die ganz viel mit einem. Das ist schon eine kulturelle Errungenschaft, dass wir das machen.
Hille Norden, ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Small Town Girl ab dieser Woche dann im Kino mit einer, ich sagte es schon, großartigen Dana Herford, überhaupt einem tollen Ensemble und ich denke schon ein Film, zu dem jeder seine Haltung finden muss. NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise.